Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Ein Fünftel der Plätze dürfen Theater in Deutschland nur besetzen aufgrund der Abstandsregeln. Proben finden auf Abstand statt, Pausen sind überhaupt nicht mehr drin. Der Betrieb unter Corona-Schutzbedingungen stellt die Theater vor die allergrößte Herausforderung. Und man muss keine Hellseherin sein, um vorherzusagen, dass gerade freie Bühnen ohne öffentliche Förderung eventuell auch nicht überleben werden. Große Säle, wenig Plätze, lohnt sich das ganze Theater? Fragen wir deshalb heute in der Streitkultur und dazu ein paar Stimmen.
Wir haben 500 Plätze im alten Schauspielhaus. Ich darf jetzt 97 verkaufen.
In unserer Maske sitzen normalerweise im Hochbetrieb 5-6 Menschen vor den Spiegeln und werden geschminkt von mehreren Maskenbildnern entsprechender Zahl. Und ein Maskenraum, in dem 10 bis 12 Menschen sich bewegt haben, werden allerhöchstens noch insgesamt 4 Menschen sein dürfen.
An den Opernhäusern sind ja schon die Kollegen Spielleiter alle drauf und dran, Corona-Versionen von Opernwerken zu erstellen. Ohne Pause, damit man sich Catering und Gänge zur Toilette spart. Ich hoffe, nächstes Jahr haben sie hoffentlich den Impfstoff schon gefunden, aber wir werden mit Corona leben müssen.
Wir wissen bis heute nicht, nach welchen Kriterien diese Mittel ausgeschüttet werden und ob davon dann am Ende was bei uns ankommt.
Leben mit Corona müssen wir, aber überleben das die Theater und Bühnen und die freie Szene? Lohnt sich das ganze Theater? Vielleicht nicht nur wirtschaftlich, sondern auch für die wenigen Menschen, die dann noch teilhaben können. Diese Fragen diskutieren Marc Grandmontagne, geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Das ist sozusagen der Arbeitgeberverband der Theater und Orchester in Deutschland. Und Anne Schneider, Geschäftsführerin des Bundesverbands Freie Darstellende Künste, Theaterregisseurin und Festivalmacherin, heute aus Berlin zugeschaltet. Frau Schneider, Sie haben das erste Wort.
Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal muss ich sagen, Theater lohnt sich meines Erachtens natürlich immer. Also für die Menschen, die zuschauen oder mitmachen und die Menschen, die hinter und auf der Bühne stehen. Wenn man ausschließlich den Moment der Begegnung, das Kunsterlebnis und vor allem auch die Wichtigkeit kultureller Teilhabe betrachtet. Die akute Frage aktuell ist, ob die Akteurinnen der Szene, die Akteure auch von ihrer Arbeit leben können, ob sich also das ganze Theater wirtschaftlich lohnt. Und die Spezifika der freien Szene stellen viele Kunstschaffende vor sehr besondere Herausforderungen gerade. Also beispielsweise partizipative Prozesse, die viele Projekte ausmachen, können überhaupt nicht mehr stattfinden oder nur auf andere Art und Weise. Gruppen, die überregional oder gar international touren, verlieren wichtige Arbeitsmöglichkeiten. Es gibt eklatante Einbußen im Bereich der kulturellen Bildung. Und Künstlerinnen und Künstler, die von den Vorstellungseinnahmen ihre Abendgage generieren, stehen aufgrund geringerer Platzkapazitäten natürlich oftmals jetzt auch mit leeren Händen da. Und ganz zu schweigen von den kleinen Häusern, die noch einen kleinen Teil des interessierten Publikums aufnehmen können und einerseits Einnahmen verlieren, andererseits aber auch Mehrausgaben haben. Und dennoch wollen natürlich die meisten spielen und sichtbar sein und vorhandene Beziehungen pflegen. Und daher ja, das Theater lohnt sich und wir brauchen noch viel mehr flexible, kreative und solidarische Lösungen.
Ich glaube jetzt nicht, dass Sie ernsthaft widersprechen wollten, Herr Grandmontagne, aber Ihr Statement bitte.
Nein, ich widerspreche gar nicht. Ich finde natürlich auch, Theater lohnt sich. Wirtschaftlich lohnt es sich natürlich nie als Institution. Das war aber auch schon vor Corona nicht anders. Ein Theater lohnt sich genauso wenig wie eine Schule, aber das ist ja auch gar nicht die Aufgabe, sondern hier geht es um kulturelle Daseinsvorsorge, um die Möglichkeit des gesellschaftlichen Diskurses mit den Mitteln der Kunst. Und obwohl Corona die darstellenden Künste ja wirklich ins Mark getroffen hat. Also man kann kaum richtig proben. Es ist für das Schauspiel eine Katastrophe. Musiktheater, Ballett, Chor, Singen, Orchester, alles ist nur ganz erschwert, wenn überhaupt möglich. Das ist ein ganz schwieriger Zustand. Aber umso wichtiger ist es aus zwei Gründen, dass wir das Theater natürlich weitermachen. Zum einen, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Und zum anderen darf man auch nicht vergessen, dass die Gesellschaft im Moment auch sehr schwere Stunden erlebt. Also die Menschen sind sehr verunsichert, die Prozesse und Strukturen in der Gesellschaft stehen ein bisschen in der Kritik. Es ist alles extrem verunsichert und insofern ist großer Bedarf auch für künstlerisch-kulturelle Beschäftigung mit dieser Zeit. Und da sehen wir einen Bedarf, den wir jedenfalls mit den momentanen Möglichkeiten auch zu decken versuchen. Allerdings kann das natürlich nur irgendwie ein Übergangszustand sein. Wir müssen irgendwann wieder zu einer Art Normalität zurückkommen.
Mhm. Danke für dieses Panorama, Herr Grandmontagne. Ich möchte die Sache sozusagen von vielen Seiten beleuchten heute. Zunächst mal die Zumutungen für die Theater durch die Corona-Krise sind reichlich. Ein paar haben Sie beide jetzt schon genannt. Ich hätte Sie gerne noch mal konkret besprochen. Das fängt an bei den Zugängen und der Frage, wie kriegt man im Zweifel 1000 Leute auf Abstand in eine Philharmonie rein? Bis hin zur Frage, wie man überhaupt im Theater proben kann. Ich stelle mir vor, wenn ich heute Choreografin wäre, dann hätte ich wahrscheinlich eine mittlere Depression.
Ja, vielleicht greife ich da das Stichwort direkt auf, weil wir, der Bundesverband Freier Darstellende Künste, vertreten ja Akteure und Akteurinnen verschiedenster Sparten und weil Sie das gerade angesprochen haben, auch gerade Puppenspielerinnen und Puppenspieler, die sich führenden Menschen sind tatsächlich mit der Frage konfrontiert, wie schaffen wir die Gestaltung eines Probenprozesses unter Einhaltung von Mindestabständen. Und das betrifft natürlich genauso Akteure, Akteurinnen des zeitgenössischen Zirkus oder des Tanzes, Sie haben es erwähnt. Und da sind ganz spezifische Herausforderungen, ja.
Und wenn ich mir das Bauturmtheater anschaue in Köln zum Beispiel und die Sitzplatzverteilung dort, Herr Grandmontagne, da sitzen am Ende noch 8 oder 10 Gäste.
Ja, so ist es, wobei man unterscheiden muss. Also das eine ist die Probensituation, dafür ist der Arbeitgeber zuständig. Wir brauchen ein Hygienekonzept, das schreibt der Status im Moment so vor. Wir sind mit den Unfallkassen und der gesetzlichen Unfallversicherung in Gesprächen, die einen Arbeitsschutzstandard und mittlerweile auch eine Arbeitsschutzregel rausgegeben haben. Da stehen tatsächlich konkrete Abstände drin beim Singen, beim Spielen, beim Musizieren und da ist erstmal das normale Repertoire so nicht möglich. Das werden Sie merken, wenn Sie auf die Spielpläne schauen. In allen Sparten haben Sie ein anderes Programm. Sie haben mehr Monologe, Sie haben mehr kleine Einsätze auch von Orchestern, kammermusikalische Dinge. Also sagen wir mal, das große Orchester, der große Tanz, der große Chor, das ist im Moment nicht möglich und das ist natürlich ein herber Verlust. Für das Publikum sind sozusagen die Gesundheitsbehörden verantwortlich und da blüht jetzt der Föderalismus fröhlich. Sie haben eigentlich in den verschiedenen Bundesländern ganz verschiedene Regelungen. Die beiden Enden sind gewissermaßen Nordrhein-Westfalen und Bayern. In Nordrhein-Westfalen sagt eine Landesverordnung, dass sie im Prinzip schon wieder frei bestuhlen können, wenn ihnen klar ist, wer auf welchem Platz sitzt. Das ist die sogenannte Nachvollziehbarkeit derer, die da sitzen. Und in Bayern haben sie das krasse Gegenteil. Sie haben maximal 200 BesucherInnen. Im Moment läuft in München ein Feldversuch mit 500. Aber natürlich bleibt es weit unter den Möglichkeiten. Wir sagen da auch, in anderen Ländern ist das schon besser. Gerade Österreich hat es vorgemacht. Die Salzburger Festspiele haben gezeigt, dass man mit 1400 Menschen proben kann, 1000 Menschen auch ins Publikum reinbringen kann.
Entschuldigung, Herr Grandmontagne, ja. Die, glaube ich, tatsächlich vorab in Quarantäne waren und jeder Einzelne getestet.
Naja, aber es ist natürlich auch ein Feldversuch, von dem alle anderen lernen können. Es ist eine Probenarbeit mit 1400 Leuten. Es gibt ein Ampelsystem, wer da wann, wo, wie getestet wird. Das kann man ja auch übernehmen. Auch andere Häuser in Deutschland testen schon. Und beispielsweise in Wien gibt es jetzt ein Konzept, das deutlich mehr Publikum erlaubt. Wir haben uns ja die Woche auch mit vielen Verbänden und Gewerkschaften letzte Woche an die Öffentlichkeit und die Presse gewendet und haben gesagt, wir halten es vertretbar, jetzt bei allen Unterschieden der Bundesländer, dass jeder zweite Platz im Publikum besetzt werden kann. Also das wäre das sogenannte Schachbrettmuster. Die Lüftungsanlage spielt übrigens auch eine ganz wichtige Rolle. Da gibt es verschiedene sozusagen Standardisierungen, auch neue Verfahren, die sogenannte Ionisation, also die Aufladung mit elektrischen Teilchen. Das sind alles Wege, die man verfolgen kann. Also will sagen, es gibt Möglichkeiten, es geht noch deutlich mehr. Und im Vergleich zu vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, in der Bahn, im Geschäft, im Restaurant, gibt es Regeln, die einen hohen Infektionsschutz in den Theatern und Orchestern und Konzerthallen auch gewährleisten. Deswegen glauben wir, es ist deutlich mehr möglich, als im Moment auch in den Köpfen drin ist.
Wir kommen darauf zurück, Frau Schneider. Die freien Bühnen und Kollektive und Truppen sind prekäre Verhältnisse gewohnt, könnte man jetzt zynisch sagen. Wo liegen deren größte Probleme?
Ich habe ja vorhin schon ein paar skizziert. Das fängt natürlich bei den Fördergrundsätzen an. Wenn man beispielsweise Spielstätten anschaut, ganz oft handelt es sich um einjährige Förderungen und das ist eigentlich darauf angelegt, dass man am Ende dann mit einem ausgeglichenen Haushalt dasteht. Defizite sind also überhaupt nicht vorgesehen und alles, was gerade auf die Beine gestellt wird, auch im Bereich Neustadt Kultur, greift teilweise und gleichzeitig herrscht aber auch eine extreme Unsicherheit vor, weil gar nicht klar klar ist, was genau für Programme da jetzt an den Start gehen. Und da sind dann auch wieder die ganzen bürokratischen Hintergründe von Relevanz. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie lange greifen dann diese Sicherheits- oder Unterstützungsmaßnahmen und lässt sich dann alles gut auf die Beine stellen. Man kann sagen, dass in den freien darstellenden Künsten natürlich eine große Expertise vorhanden ist mit kreativen Lösungen, mit Arbeiten im öffentlichen Raum, auch mit Produktion, mit kleineren Gruppen. Da wird man sicherlich auch im Miteinander, auch mit anderen größeren Häusern oder anderen Sparten vielleicht den Weg weitergehen. Aber ich glaube, dass eben die akute Frage für viele gerade ist, kann ich meine Existenz durch diese Phase überhaupt sichern?
Ich greife das hier gerne auf, das Stichwort, Frau Schneider, Neustart, Kultur und die Bürokratie. Herr Grand-Montagne, es gibt 1 Milliarde Euro aus dem Konjunkturpaket für die Kultur. Bitte erklären Sie mal, wie viel davon in den Theaterbereich geht und wo die Häuser auch leer ausgehen. In dieser Woche haben zum Beispiel die BühnenschriftstellerInnen Alarm geschlagen, weil sie durch alle Raster fallen und ihr Einkommen seit Mitte März gleich null ist. Da sind die öffentlich geförderten Häuser vermutlich besser dran.
Die sind erstmal natürlich besser dran. Die bekommen ihre Zuwendung ja aufgrund jährlicher Haushaltsverhandlungen. Aber machen wir uns nichts vor. Die Probleme werden kommen, wenn sie jetzt noch nicht da sind. Insofern, ich glaube, wir sind in der Situation, in der wir alle miteinander Solidarität üben müssen und darauf achten müssen, dass sozusagen der Schaden im Kunst- und Kulturbereich und auch in den darstellenden Künsten nicht groß ist. Frau Schneider hat das angesprochen. Die Freien gehören sicherlich zu denen, die am wenigsten Schutz haben und am meisten auch unsere Solidarität tatsächlich bedürften. Dazu kommen natürlich alle privatwirtschaftlich getragenen Institutionen, auch im Bereich der darstellenden Künste. Der Bühnenverein zum Beispiel hat 69 Privattheater. Es gibt in diesem Neustartprogramm, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 150 Millionen für den Bereich Theater und Musik. Das geht an Institutionen, die nicht mehrheitlich öffentlich gefördert sind. Das heißt, auch die Privattheater bekommen etwas. Der Bühnenverein ist mit dem Bund darüber in Verhandlungen. Wir verteilen das Geld an die Privattheater. Das ist sehr schwierig, das auszuhandeln.
Das ist schwierig und das ist auch ein neues Konzept.
Absolut.
Ne? Und wie wir gehört haben, ist es noch nicht passiert.
Nein, es ist noch nicht passiert, weil zum einen natürlich die Behörde der BKM ganz viele Unterprogramme gleichzeitig zum Laufen bringen müssen. Jetzt vor ein paar Tagen ging das Integra-Programm, also für die Gastspielbühnen mit 20 Millionen an den Start. Es sind noch verschiedene andere Programme, die noch nicht fertig geklärt sind. Das ist auch gar nicht einfach, weil da hinten dran sind diese Institutionen, Bundesverwaltungsamt, Bundesrechnungshof. Also haushalterisch oder haushaltstechnisch ist das gar nicht so einfach, diese Fördergrundsätze zu machen. Wir versuchen das hinzubekommen, weil natürlich auch die Privattheater sind in gewisser Weise schutzlos. Wenn die nur 25% ihrer Plätze verkaufen können, riskieren sie natürlich mit einem laufenden Betrieb viel schneller in die Insolvenz zu kommen, als wenn sie zumachen würden. Das heißt, wir müssen Möglichkeiten finden, dass sie so unterstützt werden, dass sie ihren Theaterbetrieb aufrechterhalten. Es gibt auch Bundesländer mit Programmen dazu. Nordrhein-Westfalen ist eins, auch Hamburg hat ein Programm dazu. Aber auch da ist, soweit ich weiß, noch nicht so richtig viel Geld geflossen. Also der Druck ist sehr groß auf diese beteiligten Institutionen. Und man merkt, es ist für alle eine Ausnahmesituation, wo die Komplexität und die Schnelligkeit, die man braucht, nur ganz schwer zusammenfinden.
Sie haben jetzt schon gesagt, was auch technisch passieren könnte, um die Theater wieder ans Laufen zu bringen. Wo stehen die denn gerade, frage ich jetzt mal Frau Schneider, auf der Skala Schock, Umorganisation, Realisieren der Krise, vielleicht Reflektieren der Krise? Ist man schon so weit? Haben Sie den Eindruck, da würde schon aktiv mitgestaltet?
Ja, das auf jeden Fall. Also gestalten ist ja quasi so die Ursprungs-DNA. Aber ich würde auch sagen, dass das je nach Bundesland sehr, sehr unterschiedlich ist. Weil je nachdem, wie die Länder reagiert haben und auch was sie auf die Beine gestellt haben, konnten die Akteure und Akteurinnen sich entweder sortieren und neu justieren oder sie hingen relativ lange in der Luft und tun das immer noch. Und insofern unterscheidet sich das, glaube ich, sehr stark. Es gibt die ersten Festivals, die wieder stattfinden, auch live. Es gibt die ersten Häuser, die wieder eröffnen und spielen. Also da ist einerseits eine große Zuversicht auch und auch natürlich die Notwendigkeit. Ich würde sagen, da ist auch nochmal eine besondere Herausforderung, weil wenn man ein großes, festes Haus in der Stadt stehen hat, dann ist da eine Präsenz gegeben. Und für Gruppen oder auch Einzelakteure und Akteurinnen auch ohne feste Spielstätte ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Notwendigkeit der Sichtbarkeit gegeben. Und es gibt aber eben auch Bundesländer, wo wirklich einzelne Akteure und Akteurinnen sich in den letzten Wochen und Monaten vor allem mit der Frage beschäftigt haben, ob sie mit dieser Arbeit, der sie bisher nachgegangen sind, ob sie davon weiterleben können und ob sie sich umorientieren müssen.
Ich möchte mal einen kleinen Exkurs machen, Frau Schneider. Sie haben als Regisseurin ja selber an performativen Formaten teilgehabt oder sie miterfunden. Wie beurteilen Sie denn die Bemühungen der verschiedenen Theater, ihre Produktionen jetzt im Zuge der Corona-Krise auch ins Netz zu stellen? Das ist nicht ganz einfach, weil es kostet auch zum Teil massiv viel Geld. Aber vor allem hörte man das eben auch von Kolleginnen und Kollegen, ist eben einfach gerade kein Ersatz für ein Theatererlebnis.
Ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Dazu. Also man hat etwas dazu gefunden, wobei ich auch sagen würde, dass es da ja durchaus auch in der Vergangenheit schon viele Erfahrungen gab. Es wurden jetzt aber natürlich noch viel mehr Produktionen auch in den digitalen Raum verlegt und das funktioniert teilweise sehr, sehr großartig. Also da wurde uns auch berichtet, dass man beispielsweise in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, da ist natürlich eine extreme Expertise vorhanden und da sind auf einmal ganz andere Dinge möglich. Und andererseits sehen wir natürlich auch die Akteurinnen und Akteure, die vor allem in den ländlichen Regionen arbeiten, wo dann der Zugang auch zu digitalen Angeboten ganz andere Fragen nochmal aufwirft.
Die Corona-Krise als Modernisierungsschub, Herr Grandmontagnier, ist das eine realistische Hoffnung?
Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber nach meiner Beobachtung hat Corona gar keine neuen Probleme irgendwie kreiert, sondern Corona war eine Art Katalysator, der uns gewissermaßen im zeitlichen Ablauf nach vorne gedrückt hat. Und so erscheinen jetzt wie unterm Brennglas natürlich bestimmte Verwerfungen oder Irritationen, die es auch schon vorher gab. Und natürlich durch diese Verdichtung kommt da nochmal eine andere Dynamik rein. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr schwierige finanzielle und kulturpolitische Debatten haben. Übrigens auch und insbesondere natürlich im ländlichen Raum, also in den Gebieten, sage ich mal, wo es nicht so einfach ist, technisch nicht so einfach ist, auch von der Mobilität nicht einfach. Aber natürlich kann sich auch kein Stadttheater irgendwie sicher fühlen. Das heißt, alle stehen gewissermaßen unter dem Druck, sich erstmal mit der Situation zu arrangieren, Wege daraus zu finden, immer noch von der Sehnsucht zu zehren, dass wir wieder in so einen normalen Spielbetrieb kommen. Aber es werden sich natürlich Fragen stellen. Also es gibt bestimmte strukturelle Fragen, die mit großer Empathie debattiert werden. Es wird vielleicht auch manche...
Strukturelle Fragen mit Empathie diskutiert, da höre ich jetzt so auf, weil strukturelle Fragen sind meistens komplex und nicht sehr sexy.
Na klar sind sie komplex, aber es hängen ja Menschen dran. Also es hängen Menschen in den Betrieben dran. Das ganze System ist ja erschüttert worden in seiner Fragilität. Wir merken, dass wir bestimmte verschiedene soziale Sicherungen haben, dass private Theater viel schneller irgendwie in so eine Risikosituation mit reinkommen. Und natürlich gibt es auch eine Solidarität untereinander und Versuche, das irgendwie miteinander auch zu verbinden für die Zukunft. Das wird wahrscheinlich oder im besten Falle auch Auswirkungen auf die Produktionsbedingungen haben. Also dass man neue Wege gemeinsam sucht. Digitalisierung ist ein Punkt, aber es gibt vielleicht auch nochmal neue Wege, sich mit der Stadtgesellschaft zukünftig auseinanderzusetzen. Also ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber ich erwarte einfach sowohl in den Betrieben als auch kulturpolitisch Diskussionen. Und ich meine nur, wir müssten auf jeden Fall es schaffen, gemeinsam auch die Institutionen zu schützen, die ja auch eine gewisse Sicherungsfunktion für alle freien Beteiligten im System haben. Mhm. Und hier müssen wir gut aufpassen, dass wir sozusagen nicht so finanziellen Kahlschlagrunden der nächsten Jahre zum Opfer fallen. Insbesondere denke ich natürlich an die sogenannten Bindestrichtheater in den neuen Bundesländern, die zum Teil unter sehr schwierigen Situationen operieren. Auch die Kinder- und Jugendtheater sind übrigens schwer getroffen und sollen ja von Neustart profitieren, weil ganze Schulklassen seit Monaten nicht mehr vorbeikommen. Also es gibt an verschiedenen Stellen ganz starke Gefährdungen und die sollten wir im Idealfall alle miteinander sozusagen kitten und nicht jeder irgendwie nur für sich kämpfen.
Die Schulklassen kommen nicht mehr, weil sie nicht dürfen. Die Älteren Zuschauerinnen und Zuschauer, die gerade die Privattheater als ihr Publikum sehen, kommen nicht, weil sie sich gerade im Moment nicht trauen. Sie haben gesagt, Herr Grandmontagnier, das Theater darf nicht in Vergessenheit geraten. Wie diskutieren wir denn gerade in der Gesellschaft über die Kultur, über die Bühnen?
Ja, das ist spekulativ. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Also auch der Satz, das Publikum kommt nicht, ist im Moment ein reiner Konjunktiv. Wir wissen nicht, wie das Publikum reagiert. Wir haben sehr widersprüchliche Beobachtungen. Der eine Punkt ist, dass...
Was sind die Erfahrungen?
Ja, wollte ich gerade sagen. Also es gibt in den Häusern, die etwas anbieten oder bei den Festivals, und ich schätze mal, bei Anne Schneider ist es auch so, einen großen Absatz der zur Verfügung stehenden Plätze, weil es einen großen Hunger gibt. Und natürlich gibt es aber auch im Publikum, genauso wie bei Ihnen und bei mir, eine große Verunsicherung. Das heißt, die Aufgabe der nächsten Wochen und Monate wird auch sein, durch gute Hygienekonzepte das Vertrauen zurückzugewinnen, dass Leute zu solchen Veranstaltungen kommen und sich sicher fühlen. Die sollen nicht angstbesetzt auf ihren Nachbarn schauen, sondern auf die Bühne und das Theatererlebnis genießen. Und das wird einfach, glaube ich, ein Stück kommunikativer Arbeit. Der andere Aspekt, den Sie ansprechen, ist ja der, ich erwähne jetzt dieses schreckliche Wort der sogenannten Systemrelevanz. Also sind wir irgendwie noch wichtig oder auf dem Radar? Und es gibt natürlich andere Berufe, die sind systemrelevant, Krankenpfleger oder Ärzte oder vielleicht auch Bankmitarbeiter oder sowas. Es gibt eine Verordnung des Gesundheitsministeriums, die definiert tatsächlich, was das ist. Aber natürlich ist Kultur und Theater ist demokratierelevant oder zivilisationsrelevant. Nennen Sie das, wie Sie das wollen. Und das kann man nicht einfach weglassen und sagen, ah, ist jetzt prima, jetzt haben wir das irgendwie gespart, sondern es gibt ein Bedürfnis danach und gerade in dieser Gesellschaft, die so starke Spannungen im Moment erträgt, wird es ein wachsendes Bedürfnis auch nach kultureller, künstlerischer Auseinandersetzung geben und da sind die Theater natürlich gefordert.
Ich glaube auch, vielleicht um mich da direkt anzuschließen und auch um diesen Aspekt der Empathie von vorhin aufzugreifen, ich glaube, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir neue Formen des Miteinanders erproben und dafür sind Theater natürlich großartige Räume und Orte und da würde ich mir eben für die Zukunft auch noch mehr Flexibilität und kreative Lösungen wünschen, weil es geht ja auch nicht nur darum, dass alle teilhaben können, dass alle sich ins Theater trauen, sondern es geht auch darum, dass die Akteure und Akteurinnen, die vielleicht der Risikogruppe angehören, weiterarbeiten können und sich in ihren Arbeitskontexten auch sicher fühlen, sei das jetzt eben auf der Bühne oder bei Veranstaltungen, bei Netzwerktreffen, wie auch immer. Und ich glaube, da ist die Impulskraft von Theater nicht zu unterschätzen, eben als Möglichkeitsraum Dinge wirklich auch exemplarisch voranzutreiben.
Der Hintergrund, Herr Grandmontagne, ja auch zu dem, was Sie gesagt haben, ist natürlich die Tatsache, dass Theater im Prinzip von Ländern und Kommunen finanziert wird, dort als freiwillige Leistung notiert ist und die Steuereinnahmen im Jahr 2021 nicht mehr sprudeln werden. Haben wir dann wieder die Auseinandersetzung wie in den 10er-Jahren Kita oder Kultur?
Es ist auf jeden Fall zu befürchten, dass wir wieder an so einen Punkt kommen, ja. Wobei die freiwillige Leistung, wenn ich das nachtragen darf, vor allen Dingen eine kommunale Angelegenheit ist. Bei den Ländern ist es nochmal ein bisschen anders. Aber klar, wir kommen in eine Zeit, in der die Kassen mittelfristig leer sind und es ist zu befürchten, dass wir natürlich Sparrunden bekommen. Da wird die Kultur auch nicht verschont davon sein. Umso wichtiger ist es, dass wir alle jetzt schon drüber nachdenken, wie man in so eine Diskussion gehen kann. Also die Diskussion Kita oder Kultur ist komplett schwachsinnig, muss man wirklich sagen, weil es gibt diese Alternativität nicht. Es gibt bestimmte Einrichtungen einer Gesellschaft vor Ort, die gebraucht werden. Dazu gehört der Sport, dazu gehören die Kultureinrichtungen, die Jugend-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen und nichts davon ist in gewisser Weise verzichtbar. Sie können die Leute auch nicht vor die Alternative stellen, Schwimmbad oder Theater. Es wird ja beides irgendwie gebraucht und beides ist auch für die Menschen da. Die Kultur ist und bleibt ein kleiner Haushaltsposten. Man muss immer wieder deutlich machen, dass auf Kosten der Kultur kein Haushalt saniert werden kann. Aber die Schäden sind natürlich über das Finanzielle langfristig viel größer, wenn sie anfangen, an solche Dinge ranzugehen. An die Grundfesten der Zivilisation oder der Demokratie bleiben wir bei den Begriffen. Und gerade in dieser Zeit, die ja extrem viel Auseinandersetzung, auch menschliche Auseinandersetzung fordert, glaube ich, brauchen wir die Kunst mehr denn je. Und das wird eine Aufgabe sein, die auch die Gesellschaft der nächsten Jahre ganz dringend braucht.
Ich glaube, es geht vor allem eben auch darum, wie kann man die Dinge noch ganz anders zusammenbringen. Also ich fand es während des Lockdowns schon erstaunlich, dass es gar nicht zur Debatte stand. Viele Theater waren geschlossen und gleichzeitig gab es ganz viele Schülerinnen und Schüler, die zu Hause keinen eigenen Schreibtisch mit Computer- und Internetzugang hatten. Wieso kann man sowas nicht zusammen denken? Und also das meine ich mit flexiblen und kreativen Lösungen. Dann tauchen natürlich sofort Haftungsfragen, wieder bürokratische Dinge auf. Aber das fände ich spannend zu gucken, wie können die Dinge ineinander greifen und wirklich gesamtgesellschaftlich da auch wirken.
Ich würde dem zustimmen, weil Theater sind ja öffentliche Orte in einer Stadtgesellschaft und sie haben auch eine Verantwortung natürlich für das Gemeinwesen. Und als Orte, an denen die sozusagen die Herausforderungen der Zeit behandelt werden, sowohl mit den Mitteln der Kunst als auch vielleicht mit der Diskussion, gehört es eben dazu, dass man in so einer Situation auch sagt, wir haben etwas, was das Problem zumindest löst an bestimmten Stellen, wir machen das. Ja, also der Zusammenhalt zwischen den Akteursgruppen ist eine sehr schöne Idee und auch ein gelebtes Zeichen von Solidarität, ja.
Und das war die Streitkultur. Lohnt sich das ganze Theater, lautete unsere Frage heute. Und beantwortet haben sie Anne Schneider, Geschäftsführerin des Bundesverbands Freie Darstellende Künste, Theaterregisseurin und Festivalmacherin, und Marc Grandmontagne, geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Nach uns folgt Kultur heute. Bis hierher dankt für Ihr Interesse. Karin Fischer.